Ihr Lieben, Ostern ist der Grund, warum wir uns Woche für Woche hier versammeln. Ostern ist der Grund, warum wir hier sind. Es geht darum, dass wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern, dass er den Tod, die Sünde, die Welt, den Feind ein für alle Mal überwunden und besiegt hat. Halleluja! Durch seinen Tod hat er den Tod zertreten, damit wir für immer und ewig leben könnten. Und er ist am ersten Tag der Woche, also am Sonntag auferstanden. Und deswegen versammeln wir uns als Christen Sonntag für Sonntag, um Sonntag für Sonntag die Auferstehung Jesu zu feiern. Resurrection Sunday. Und ihr Lieben, wir wollen jetzt einfach aus dem Wort Gottes hören, um durch das Hören aus dem Wort in noch tiefere Anbetung zu kommen. Das ist der einzige Grund, warum wir aus dem Wort Gottes hören. Das ist der einzige Grund, warum wir die Bibel studieren. Wir studieren nicht die Bibel einfach, um mehr Kopfwissen anzusammeln, damit wir irgendwie besser in irgendwelchen Diskussionen dastehen könnten oder sowas, sondern wir studieren das Wort Gottes, um das fleischgewordene Wort Gottes besser kennenzulernen, um in tiefere Anbetung hineinzukommen. Ja, wenn du dich fragst, hey, frohe Ostern, okay, was ist Ostern eigentlich genau, dann ist gut, dass du heute hier bist oder dass du jetzt bei der Predigt dabei bist, weil darum soll es jetzt gleich gehen. Fangen wir vielleicht mal mit der Wortbedeutung an. Ostern ist ein germanisches Wort, ähnlich wie im Englischen Easter. Und es ist irgendwie nicht so ganz klar, woher dieses Wort eigentlich kommen soll, aber es gibt da so Theorien, dass es von Osten kommt oder dass es so viel wie Morgenröte ursprünglich bedeutet, was eigentlich auch eine schöne Bedeutung ist, weil die Sonne, wer hat Malachi gelesen, die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne ist auch ein Symbol für Christus, ist auch ein Bild für Christus. Und das heißt, ich will dich ermutigen, die gesamte Schöpfung betet den Herrn an. Die gesamte Schöpfung deutet auf den Schöpfer. Und du darfst in allem, was du in der Schöpfung siehst, darfst du dich dazu anleiten lassen, Christus mit der Schöpfung gemeinsam anzubeten. Jeden Tag, wenn die Sonne sich aus der Erde erhebt, jeden Tag, wenn du den Sonnenaufgang siehst, jeden Tag, wenn du die Morgenröte siehst, dann darfst du daran erinnert werden, dass durch das Blut Jesu die Welt überwunden wurde, dass die Sonne der Gerechtigkeit sich erhoben hat aus dem Grab, aus der Erde, damit wir ewiges Leben haben können, damit wir im Licht leben könnten. Jeden Tag aufs Neue darfst du dich alleine durch die Sonne, alleine durch die Morgenröte an das Evangelium erinnern lassen. Wir sind jetzt in der Frühlingszeit, wenn du siehst, wie die tote Flora jetzt wieder plötzlich anfängt zu blühen etc., du darfst dich daran erinnern lassen, dass Christus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, dass der Winter vorbei ist, dass wir zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden sind. Amen. Aber ich weiß, wir sind hier viele mit internationalem Background, das ist wunderbar, weil das ist ein Ausdruck des Himmels, wie im Himmel, so auf Erden wie im Himmel, so in München wie im Himmel, so hier in diesem Gottesdienst, so hier in dieser Gemeinde und im Himmel, da werden wir sehen, wie alle Nationen, wie alle Sprachen zusammenkommen, um den Thron des Lammes, um gemeinsam das Lamm Gottes anzubeten, das überwunden hat, wie ein Löwe, den Löwen von Juda, der sich hat schlachten lassen, wie ein Lamm, alle kommen zusammen um den Thron Gottes, um ihm die Ehre zu geben. Und deshalb vielleicht nochmal so als kleine Ermutigung, wer ist hier, der irgendwie einen internationalen Hintergrund hat? Wow, Preis zum Herrn, Halleluja. Also wirklich, ihr Lieben, das sollten wir nicht für selbstverständlich nehmen, sondern das ist eine Riesengnade. Das ist ein wunderbarer Ausdruck des Himmels. Und in deiner Sprache bedeutet, sagt man vielleicht nicht frohe Ostern, sondern, ich weiß nicht, hier, wie sagt man es auf Rumänisch? How do you say Happy Easter in Romanian? Paște fericire. Fast close enough. Ihr Lieben, in ganz vielen Sprachen ist es so was Ähnliches wie Pascha. Sagt man in deiner Sprache irgendwie so was Ähnliches wie irgendwie Pasqua oder Pascha oder irgendwie sowas in die Richtung. Ihr Lieben, das ist auch viel näher am Original dran. Happy Easter, Feliz Pascua. Pascha ist auf Griechisch, es kommt vom oder Pesach, Passach, es kommt vom Hebräischen Passamal. Und wir feiern ja hier Sonntag für Sonntag gemeinsam das Abendmahl. Und was war das Abendmahl eigentlich, das letzte sogenannte Abendmahl? Das war das letzte Mal, wo Jesus, ein Jude, wir haben einen jüdischen Messias, wo Jesus als Jude mit seinen jüdischen Jüngern zum letzten Mal während seiner Zeit hier auf dieser Erde das sogenannte Passamal gefeiert hat. Sind wir alle dabei? Okay. Und wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir das wahrhaftige Passa, das wahrhaftige Passa-Lamm, welches Christus selbst ist. Und dieses Passa, das ist eigentlich eine Geschichte, oder dabei geht es eigentlich um eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo man dann Jahr für Jahr diese Geschichte eben gefeiert hat, wie Gott auf mächtige Art und Weise gewirkt hat. Und diese Geschichte war aber, das war eine reale Geschichte, es war ein reales historisches Event, wo Gott mächtig eingegriffen hat, um sein Volk, das Volk der Israeliten, zu retten. Aber es ist ein Schatten, es ist ein Bild für die Realität des Neuen Bundes. Es ist ein Bild für das, was Christus irgendwann später für die gesamte Menschheit tun würde. Und deshalb nennen wir das Ganze bis heute immer noch sozusagen Passa. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal in der Bibel an. Und ihr Lieben, die gesamte Schrift spricht von Christus. Amen. Die gesamte Schrift deutet auf Christus hin. Ihr Lieben, Gott hat den Menschen geschaffen in Eden, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott hat den Menschen für Wonne geschaffen. Gott hat die Menschen für Leben im Überfluss geschaffen. Aber der Mensch hat gegen Gott gesündigt und durch diese Sünde kam eine Trennung zwischen Gott und der Menschheit, weil der Gott gesagt hat, ich brauche Gott nicht, ich kann ohne Gott leben, ich mache mich unabhängig von ihm, ich lebe in Rebellion, ich entscheide mich gegen ihn. Gottlos zu leben bedeutet nichts anderes als losgelöst, als unabhängig von Gott zu leben. Adam bedeutet Mensch, die Menschheit, du und ich, wir haben uns alle gegen Gott entschieden. Wir haben uns alle gegen seine Gegenwart entschieden. Sünde kam in die Menschheit hinein, hat uns von seiner Gegenwart getrennt und hat uns damit vom Leben in Ewigkeit getrennt. Amen. Weil Christus selbst, seine Gegenwart ist das Leben im Überfluss, ist die Fülle. Seine Gegenwart ist die Freiheit, ist die Freude, ist unser Friede. Seine Gegenwart ist alles, wonach sich unsere Seele sehnt. Wenn wir in Sünde sind, wenn wir von dieser Krankheit geplagt sind, dann können wir nicht in der Gegenwart Gottes leben, weil Gott ein heiliger Gott ist. Und die Heiligkeit Gottes kann nicht mit unserer Sünde koexistieren. Sind wir alle dabei, oder? Aber als Adam gegen Gott gesündigt hat, da gab es nicht plötzlich so eine Krisensitzung innerhalb der Dreieinigkeit, wo sie sich dachten, oh nein, das haben wir jetzt nicht kommen sehen, als wir die Menschen geschaffen haben, dass er sich irgendwie gegen uns entscheiden könnte und was machen wir jetzt? Nein, sondern bevor Gott diese Erde geschaffen hat, bevor Gott den Menschen schuf, in seiner Liebe wusste, in seiner Allwissenheit wusste er schon, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden würde, aber in seiner Liebe hat er von Anfang an einen Plan und dieser Plan bestand darin, ja, ein Opfer darzubringen, sich selbst als Opfer hinzugeben, um die Schuld der Menschheit zu sühnen, damit die Menschheit wieder mit Gott vereint werden könnte. Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir getrennt von ihm leben, weil ihr Lieben, getrennt von ihm zu leben bedeutet den ewigen Tod. Das ist einfach die Konsequenz von einem Leben ohne Gott. Das ist die Konsequenz von Gott. Gottlosigkeit. Wenn Gott das ewige Leben ist und wir uns unabhängig von ihm machen durch unseren Egoismus, durch unsere Lieblosigkeit, durch unsere Sünde, dann bedeutet das den ewigen Tod. Aber Gott hat uns nicht für den ewigen Tod geschaffen. Gott hat uns nicht für die Hölle geschaffen. Gott hat uns geschaffen für ein Leben im Überfluss. Wir haben einen guten Gott. Amen. Wir haben keinen zynischen Gott. Wir haben keinen Gott, der nur darauf wartet, uns zu bestrafen. Wir haben einen Gott, der uns das Beste wünscht. Und das Beste ist er selber. Und deshalb hat er direkt nach dem Sündenfall der Adam und Eva direkt das Evangelium proklamiert in Genesis, das Proto-Evangelium, das erste Evangelium. Gott selbst hat es verkündet. Gott selbst hat verkündet, dass der Same der Frau, dass ein Mann kommen würde, dass ein Mensch kommen würde, um die Sünde der Menschheit wieder zu sühnen, um den Teufel zu zerstören, um den Tod zu besiegen. Gott hat das von Anfang an proklamiert. Und das erste Mal, dass das Evangelium verkündet wurde, war unmittelbar nach dem Sündenfall und durch das gesamte Alte Testament hinweg. Alle Propheten, das Gesetz, bis hin zu dem größten aller Propheten des Alten Bundes, bis hin zu Johannes der Täufer, ja, ruft die gesamte Schrift, ruft die gesamte Bibel mit einer Stimme, in einem Geist. Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Die gesamte Bibel, nicht nur im Neuen Testament, sondern das gesamte Alte Testament. Es ist ein Liebesbrief Gottes. Es ist ein Ruf des himmlischen Bräutigams, unseres Gottes, unseres Schöpfers, der seine gefallene Schöpfung, der seine sündige Schöpfung dazu aufruft, zu ihm zurückzukehren. Und ihm und wo unser Schöpfer der gesamten Menschheit über Jahrtausende hinweg zuruft, hey, ich werde einen Messias senden. Ich werde ein Opferlamm senden. Weil, ihr Lieben, das Problem ist, es hat ein Opferlamm, ein makelloses, heiliges Opferlamm gebraucht, was dazu in der Lage war, den Zorn Gottes, die Strafe Gottes, die die Menschheit verdient hat aufgrund ihrer Schuld, aufgrund ihrer Sünde, Es hat ein Opfer gebraucht, das diese Schuld ein für alle Mal hätte sühnen können. Ein Mensch hat gesündigt. Adam hat gesündigt. Und deshalb hätte ein Mensch für die Sünde der Menschheit sühnen müssen. Und Schuld wird durch Blut gesühnt. Das ist ein geistliches Prinzip. Aber kein Blut von irgendeinem Menschen in der Menschheitsgeschichte wäre jemals dazu in der Lage gewesen, die Schuld der Menschheit gegenüber dem heiligen Gott zu sühnen. Gott hat so einen unfassbar heiligen Standard, dass kein irdisches, kein menschliches Blut dazu in der Lage gewesen wäre, die Sünde, die Schuld der Menschheit zu sühnen und dadurch aus dem Weg zu räumen, was uns von Gott getrennt hat. Unsere Sünde, deine Schuld, meine Schuld, unsere Ungerechtigkeit, unsere Gottlosigkeit hat uns von Gott getrennt. Und nur heiliges, das Blut eines heiligen, makellosen Opferlammes hätte diese Schuld, diese Sünde sühnen können. Und es gab keinen Mensch, der dazu in der Lage war. Nur Gott selber hätte seinen Standard erfüllen können. Gott selber hätte seiner Heiligkeit gerecht werden können. Nur Gott selber hätte seine eigene Strafe, seinen eigenen Zorn ertragen können. Nur Gott selber hätte den Tod besiegen können. Kein Mensch. Und deshalb hat Gott sich dazu entschlossen. Er hat gesehen, okay, kein Mensch ist dazu in der Lage, aber ein Mensch muss die Sünde der Menschen sühnen. Und deshalb hat Gott gesagt, ich selber werde Mensch werden. Da kommen wir zur Inkarnation, da kommen wir jetzt zu der Menschwerdung Gottes, zu der Menschwerdung Christi. Gott selbst hat gesagt, es braucht ein Opferlamm, das würdig ist, das heilig ist. Es braucht einen Menschen, der perfekt ist, der heilig ist und der dazu in der Lage ist, die Sünde der Menschheit zu sühnen. Also werde ich selber Mensch werden. Es hat jemand gebraucht mit dem göttlichen Maßstab, mit dem göttlichen Standard, mit der göttlichen Heiligkeit, aber trotzdem mit der menschlichen Natur. Und so ist Gott durch den Heiligen Geist, durch eine Jungfrau ist er auf diese Welt gekommen. Christus ist auf diese Welt gekommen. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist der Theanthropos, er ist der God-Man. Er ist Gott und Mensch. Und nur er war dazu in der Lage, unsere Schuld, die Schuld der Menschheit zu sühnen. Es hat einen Gott gebraucht, der gleichzeitig Mensch ist. Und deshalb ist Jesus Christus der Einzige, der uns erretten kann von unserer Schuld, von unserer Sünde. Amen. Und das ganze Alte Testament und das Neue Testament benutzt eben für diese Sühne, dieses Bild vom Lamm. Wir haben es gerade die ganze Zeit gesungen, das Lamm Gottes. Und dieses Lamm Gottes, es ist Jesus Christus, es ist der Messias, der sein unschuldiges Blut vergossen hat für dich und für mich, damit wir erlöst sein könnten von unserer Schuld. Und wie gesagt, das ganze Alte Testament spricht über dieses Lamm, spricht über dieses Lamm. Und wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir eben das Passa. Jesus feierte das Passa und an Passa wurde er gekreuzigt und ist er auferstanden. Und damit wir das Ganze besser verstehen, lass uns mal aufschlagen in 2. Mose Kapitel 12, wo das originale Passafest etabliert wurde, eingeführt wurde. Der Kontext ist der, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie das Volk Israel nach Ägypten kam, durch Josef und dann später durch Moses aus Ägypten herausgeführt wurde. Die Kinder Israels, sie haben sich 430 Jahre in der Knechtschaft, in der Sklaverei Ägyptens befunden und die Zeit hatte sich erfüllt, dass Gott sein Volk aus Ägypten herausführen sollte. Und der Pharao wollte es nicht ziehen lassen, daraufhin hat Gott den Pharao konfrontiert mit allen möglichen Plagen und die letzte Plage, die ihn dann brechen sollte und ihn dann dazu bringen sollte, das Volk Gottes endlich ziehen zu lassen aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft, war dann die Plage, dass Gott dem Pharao angedroht hat, jede Erstgeburt in deinem Land wird umgebracht werden. Aber durch das Passahlamm sollte das Volk Gottes diesem Gericht, dieser Strafe, diesem Tod, dieser fürchterlichen Plage entgehen. Und in Kapitel 12, da heißt es, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zur gesamten Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Es soll der Anfang der Monate sein, Lieben. Das ist ein geistliches Bild dafür, dass durch das Passahlamm, das wahrhaftige Passahlamm, durch den Christus alles neu wird, eine neue Zeit beginnt. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder es zu essen vermag. Ihr Lieben, hat jemand schon mal ein Lamm gesehen? Hat jeder ein Lamm vor Augen? Ihr Lieben, ein Lamm, das ist ungefähr das unschuldigste Wesen in diesem Universum. Ihr Lieben, Christus hat sich uns hingegeben und dieses Lamm ist eben dieses Zeichen dafür, dass Christus makellos war, dass er heilig war, dass der Gerechte sich für uns Ungerechte gegeben hat. Es gab nichts an ihm auszusetzen und er musste nicht für uns sterben, er wollte für uns sterben. Keiner hat ihm das Leben genommen, er hat sein Leben gegeben. Sogar für die, die ihn gerade ans Kreuz nagelten. Er hat sein Leben freiwillig gegeben und ja, in seiner Demut hat er sich gegeben, um das wiederherzustellen, was durch unsere Rebellion, durch unseren Stolz verloren gegangen ist. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Wie gesagt, wir lesen im ganzen Alten Testament, es sind alles wahre geschichtliche Geschehnisse, aber sie alle deuten auf eine höhere Realität, auf die Zukunft, auf den Christus, auf sein Erlösungswerk hin. Wir müssen das gesamte Alte Testament, wir müssen die gesamte Schrift durch die Linse des neuen Bundes, durch die Linse des Lammes Gottes, durch die Linse Christi lesen, um es richtig verstehen zu können. Die gesamte Schrift, das gesamte Wort Gottes offenbart, das fleischgewordene Wort Gottes. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats und die gesamte Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das heißt, die Plage sieht so aus, dass durch die Stadt gezogen wird und die Erstgeburten geschlagen wird, aber da, wo der Herr sieht, okay, hier wurde das Blut dieses makellosen Lammes auf die Türpfosten gestrichen, da geht er an ihnen vorbei. Und dieses Blut, das ist natürlich ein Zeichen für das Blut Christi, das Lamm ist ein Zeichen für den Leib Christi und diese Türpfosten, dieser Türbalken ist ein Zeichen für das Kreuz von Golgatha. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Ihr Lieben, Passa bedeutet so viel wie vorüberziehen. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburten im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen und an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Ich meine hier dieses Wort ewige Ordnung, das deutet auch schon darauf hin, dass es nicht nur um dieses eine Event geht, aber dass es um ein Geschehnis geht, das den gesamten Kosmos betrifft. Als eine ewige Ordnung sollt ihr es feiern. Und später heißt es dann, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete, da neigte sich das Volk und betete an. Ihr Lieben, wir feiern Woche für Woche das Abendmahl, wir feiern Woche für Woche das Blut Christi und den Leib Christi, wir nehmen Woche für Woche den Leib des Lammes ein, essen den Leib des Lammes, trinken das Blut des Lammes, worin wahres ewiges Leben steckt, weil uns das in tiefere Anbetung führt. Weil wir darin wahre Gemeinschaft mit Gott finden. Wir feiern Woche für Woche, dass wir vom Gericht Gottes verschont wurden, weil Gott selbst sich für uns hingegeben hat, weil Gott selbst sein Blut für uns vergossen hat. Versteht ihr, ihr Lieben? Genauso wie Gott an den Häusern der Israeliten vorüberzog, weil er das Blut des Lammes an die Türpfosten sah, so zieht der Tod an dir und an mir vorüber, wenn wir das Blut Christi, wenn wir den Leib des Lammes, den Leib Christi für uns in Anspruch nehmen, wenn wir glauben, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, wenn wir glauben, dass Christus uns durch sein Blut erlöst hat, wenn wir glauben, dass Christus am Kreuz von Golgatha sein Leib für uns gegeben hat, dann muss auch an uns der Tod vorüberziehen und der Tod hat keine Macht mehr über uns. Amen. Ihr Lieben, wir waren alle gefangen in diesem System der Welt, in diesem Ägypten. Ägypten ist ein Bild für das sündige System der Welt, welches regiert wird vom Teufel und wo wir von dem Teufel versklavt werden, wo wir unter der Sklaverei der Sünde leben. Aber Gott hat einen Ausweg aus dieser Welt geschafft. Gott hat einen Ausweg aus der Verdammnis geschafft. Gott hat einen Ausweg aus der Sklaverei der Sünde geschafft, die in den ewigen Tod führt. Und dieser Ausweg besteht im Lamm Gottes, besteht im wahrhaftigen Passahlamm, Jesus Christus und allein in dem Passahlamm. Versteht ihr, ihr Lieben, wir sind nicht gerechtfertigt durch irgendwelche Werke unsererseits. Wir sind einzig und allein dadurch gerechtfertigt, dass wir unser gesamtes Vertrauen, dass wir unseren gesamten Glauben in das Blut Christi legen. Versteht ihr, der Herr, der ist nicht durch die Straßen Ägyptens gegangen und hat an den Türen der Israeliten geklopft und hat mal gefragt, ja, wie oft habt ihr heute gebetet? Wie habt ihr alle euren Zehnten gegeben? Nein, es ging nicht um ihre Werke, es ging einzig und allein um die Tatsache, ob sie ihr Vertrauen in das Blut des Lammes gelegt haben. Und genauso werden wir nicht erlöst, werden wir nicht errettet durch irgendwelche Werke unsererseits. Wir werden einzig und allein aufgrund der Tatsache Erlösung gerettet, dass wir unser Vertrauen, dass wir unseren Glauben darin stecken, dass Gott selber die Schuld auf sich genommen hat, dass Gott selber sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünde. Allein in dieser Tatsache, dass wir daran glauben, liegt unsere Rettung. Allein deswegen werden wir vor dem Gericht verschont. Ihr Lieben, wir haben einen gerechten Gott. Halleluja dafür, preis dem Herrn. Wir haben einen gerechten Gott, aber weil er gerecht ist, muss er unsere Sünde richten, muss er unsere Schuld richten. Und wie gesagt, wir selber, wir konnten diese Schuld nicht ertragen, wir konnten die Strafe dafür nicht ertragen, wir waren dem Tod ausgeliefert. Aber deshalb hat er eben gesagt, ich werde mich selbst hingeben, ich selber werde Mensch werden. Und deshalb lass uns jetzt Jesaja 53 aufschlagen, wo uns erklärt wird, was genau am Kreuz geschehen ist mit diesem Lamm Gottes. Inwiefern hat das Lamm Gottes uns genau von unserer Schuld erlöst? Inwiefern hat er uns ewiges Leben geschenkt? Durch das Lamm Gottes wurde der Pharao besiegt. Und der Pharao steht für den Teufel. Durch das Blut, alleine durch das Blut, allein aufgrund der Gnade wurden wir von der Sklaverei des Teufels ein für alle Mal erlöst. Das Volk Israels marschierte durch das Rote Meer hindurch und das ist ein Bild für die Taufe. Und in dem Roten Meer wurde der Pharao mit seinem Gefolge ertränkt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir durch die Taufe, dadurch, dass wir unser ganzes Vertrauen in das Lamm Gottes legen, dadurch verliert der Teufel jegliche Macht an uns. Und er wird ertränkt. Durch die Taufe werden wir mit Christus begraben und stehen wir mit Christus zu einem neuen Leben auf. Und wir ziehen in das verheißene Land ein, wie das Volk Israel durch das Rote Meer zog und in das verheißene Land einzog. Nur dass das verheißene Land Christus selber ist. Christus, das Lamm Gottes, hat sich uns hingegeben, nicht um uns etwas zu geben, sondern um uns sich selbst zu geben. Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben könnten. Damit wir sein Leib, sein Blut empfangen könnten. Amen. Er selbst ist die Fülle des Lebens. Jesaja 53. Jesaja, das war ein Prophet, der hat 700 Jahre vor Jesus von Nazareth gelebt. Das heißt, Gott, wie gesagt, Gott hat über die Jahrtausende hinweg mit in einem konsequenten Ruf prophezeit, siehe das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes, da kommt ein Messias, da kommt ein Lamm, das eure Schuld für immer wegnehmen wird. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch wurde er um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Dieses Lamm Gottes, Christus, am Kreuz hat er den Zorn, hat er die Strafe des Vaters auf sich genommen. Die Strafe, die du und mich hätte treffen sollen, wegen unserer Gottlosigkeit, wegen unserer Ungerechtigkeit, wegen unserer Sünden, wegen unserer Schuld. Christus hat sie auf sich genommen. Das Lamm, das makellose Lamm, das unschuldige Lamm, der Gerechte hat sich für uns Ungerechte hingegeben. Er, der von keiner Sünde, er, der von keiner Schuld wusste, er wurde am Kreuz von Golgatha zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden könnten. Und Gott in seiner himmlischen Weisheit, ja, hat er uns dadurch erlöst, weil es heißt, auch im Alten Testament, dass verflucht ist, wer am Kreuz hängt, wer am Holz hängt. Und am Kreuz wurde Christus am Holz, der am Holz hing, er wurde zur Sünde. Sünde hing am Holz und dadurch hat Gott die Sünde ein für alle Mal verflucht, damit wir frei sein könnten vom Fluch der Sünde. Amen. Christus, er hat am Kreuz all unsere Leiden genommen, die Leiden der gesamten Menschheit. Er hat sich mit allen Leiden identifiziert, egal was du durchmachst, egal wie es dir geht, ob du körperlich leidest, ob du geistlich leidest, ob du psychisch leidest. Christus hat alles Leid selber mitgemacht, er kann es alles nachvollziehen, egal was du durchmachst. Christus, er ist Mensch geworden und er weiß, wie es dir damit geht. Aber wir haben nicht nur einen Gott, der sich irgendwie netterweise mit uns identifizieren kann, sondern wir haben einen Gott, der uns so sehr liebt, dass er das alles auf sich genommen hat, um uns davon zu erlösen. Er hat, preis dem Herrn, das Lamm Gottes, die gesamte Schuld der Menschheit wurde auf dieses Lamm geladen, damit wir frei davon leben könnten. Er hat am Kreuz sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von all unserer Schuld, von all unserer Sünde. Diese Sünde, die dich und mich vom Vater getrennt hat, Christus hat sie weggewaschen. Er hat sie nicht nur bedeckt, er hat sie nicht nur irgendwie temporär bedeckt, wie all die Opfer des alten Bundes, wie die Opfer von Tieren, von Lämmern, von Stieren, sondern sein Blut hat unsere Schuld ein für alle Mal weggewaschen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat den Zugang zum Vater freigemacht. Durch seine Demut hat er wiederhergestellt, was durch unsere Rebellion, durch unseren Stolz, durch unseren Egoismus, durch unsere Lieblosigkeit verloren gegangen ist, nämlich die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott, die Gemeinschaft mit dem Leben selbst. Er hat uns mit dem Leben selbst vereint und deshalb zerriss der Vorhang als ein Symbol dazu, dass der Weg in die Gegenwart Gottes wieder frei geworden ist. Der Vorhang zerriss, als er rief, dass es vollbracht ist am Kreuz von Golgatha. Aber die Frage ist jetzt, er ist am Kreuz gestorben und dann, was dann? Ihr Lieben, ich habe vorhin gesagt, er war 100% Mensch, Amen. Christus ist wahrer Mensch bis heute, er wird als wahrer Mensch zurückkommen. Christus, er regiert gerade in diesem Moment, da ist ein Gott, der gleichzeitig wahrer Mensch ist, ein Mann ist. Aber wie gesagt, er ist wahrer Mensch, aber er ist auch wahrer Gott. Und das heißt, er hat die Schuld, er hat die Strafe auf sich genommen, er hat uns gesühnt, er hat uns ausgesühnt, er hat uns erlöst durch sein Opfer am Kreuz. Aber dabei ist es nicht geblieben, sondern er ist in die Niederungen der Erde, heißt es im Epheserbrief. Er ist in die Unterwelt, er ist in das Totenreich hinabgestiegen und er hat den Tod vorgeführt, er hat den Teufel vorgeführt. Er hat, Halleluja, preis dem Herrn, das ist der Grund, warum wir feiern, das ist der Grund, wofür wir hier sind, das ist der Grund, warum wir leben. Christus, er ist nicht einfach nur als geschlachtetes Lamm am Kreuz geblieben. Nein, er ist in die Unterwelt gegangen, er hat die Pforten der Hölle eingetreten, er hat die Hölle geplündert, er hat die Schlüssel des Hades, er hat die Schlüssel des Totenreiches an sich gerissen, er hat den Tod entmachtet, er hat den Teufel, er hat den Tod, er hat ihn gebunden, er hat ihn besiegt, er hat den Sklaventreiber ein für alle Mal als erledigt und als besiegt erklärt. Halleluja. Wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen mächtigen Gott, ihr Lieben. Wir haben einen Gott, der regiert, der mächtiger ist. Er hat den Teufel, er hat die Schlange besiegt, er hat den Kopf der Schlange zertreten, er hat den Tod gebunden, er hat die Schlüssel des Totenreiches an sich gerissen. Und er ist auferstanden. Das Grab konnte ihn nicht halten. Das, versteht ihr? Schau mal, der Punkt ist, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist das Leben selbst. Jesus selbst benutzt das Bild des Propheten Jona, um seine Kreuzigung und Auferstehung vorherzusagen. Jona ist ein Bild für den lebendigen Christus, für das Lamm Gottes. Und so wie Jona ausgespielt, es heißt in Jona, liest das mal nach, es heißt nicht nur, dass Jona da irgendwie rausgekommen ist oder sowas, nein, es heißt, dass der Fisch, Jona war im Bauch des Fisches, so wie Christus im Bauch der Erde war, wie Christus im Totenreich war, wurde Jona ausgespien vom Fisch. Der Fisch, er hat ihn ausgespien. Genau so konnte das Grab Christus einfach nicht halten, denn Christus ist das Leben selbst. Christus ist das Leben selbst. Death could not hold him. Das Grab konnte ihn nicht halten. Er ist aus dem Grab rausmarschiert, er hat triumphiert. Das Grab konnte ihn nicht länger als diese paar Tage drin halten, sondern das Grab musste ihn rausspeien. Und versteht ihr, Christus, er hat all deine Leiden körperlich, seelisch und geistlich auf sich genommen, aber er hat sie nicht einfach nur auf sich genommen und getragen, sondern er hat sie geheilt und überwunden, weil er ist körperlich, geistlich und psychisch vollkommen gesund aus diesem Grab herausmarschiert. Das Einzige, was noch irgendwie zu sehen war, waren seine Narben als Zeichen der Liebe, als Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Aber das Grab, es konnte ihn einfach nicht halten. Deshalb, wenn du dich fragst, wenn dich jemand fragt, hey, warum ist Christus denn auferstanden? Schaut mal, es gibt ganz logische Gründe, warum Christus auferstanden ist so und warum das einfach nur Sinn macht. Aber Leute, es ging gar nicht anders. Es ging gar nicht anders. Er ist das Leben. Der Tod konnte das Leben nicht halten. Und deswegen hat Christus durch seinen Tod den Tod zertreten. Er hat den Tod besiegt. Den letzten Feind, den Tod, ein für alle Mal besiegt. Versteht ihr, der Tod ist der Lohn der Sünde. So wie der Herr durch Ägypten gegangen ist und Ägypten bestraft hat, Gericht gehalten hat, so verdient diese Welt, verdient jede einzelne von uns Gericht. Und der Lohn unserer Sünde, das gerechte Urteil ist einfach der Tod, aber Christus hat den Tod überwunden und deswegen müssen wir uns nicht mehr fürchten. Ihr Lieben, Christus weiß, was es bedeutet, wie es sich anfühlt, als Mensch hier auf dieser Erde seinen letzten Atemzug zu haben. Und da, wo in der Welt, wo Menschen ohne Christus Angst haben vor dem Tod, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, wo sie keine Hoffnung haben, wo sie auf dem Sterbebett liegen und einfach nur noch Angst haben, nichts treibt uns Menschen die Menschen in dieser Welt wahrscheinlich so sehr wie die Angst vom Tod. Wir dürfen frei leben von dieser Angst, weil Christus, er hat den letzten Atemzug gemacht, er weiß, wie sich das anfühlt, aber weil er durch seinen Tod den Tod überwunden hat, die Sünde überwunden hat, die Sklaverei überwunden hat, den Feind überwunden hat, ist für uns Christen aus dem Grab eine Geburtsstätte geworden. Wir dürfen ein Leben voller Hoffnung leben, weil wir wissen, wir müssen vor nichts Angst haben. Christus hat den Tod überwunden. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Wir dürfen furchtlos durch diese Welt gehen, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus lebt. Christus lebt. Christus lebt. Dass unsere Schuld überwunden ist durch das Kreuz von Golgatha, findet seinen Beweis darin, dass das Grab leer ist. Dass das Kreuz von Golgatha, dass im Blut Christi, im Leib Christi die Wahrheit liegt, die uns frei macht, die uns Leben schenkt, findet ihren Beweis darin, dass das Grab leer ist, ihr Lieben. Das Grab ist leer. Wenn das Grab nicht leer wäre, dann wären wir die miserabelsten Menschen auf dieser Erde. Aber ihr Lieben, Christus ist die Wahrheit und das erkennen wir daran, dass das Grab leer ist. Und es gibt keine Diskussion darüber, ob das Grab leer ist. Es ist ein historischer Fakt, dass das Grab leer ist. Alle Apostel, Judas ausgenommen, waren dazu bereit, einen Märtyrertod zu sterben. Und dadurch wahres Leben zu finden. Alle möglichen Kirchenväter. Von Anfang an war die christliche Religion eine Religion von Märtyrern, wo Menschen es als Ehre empfunden haben, für ihren Gott, für ihren Christus, der sich zuerst für sie hingegeben hat, zu sterben. Ihr Lieben, wenn die Leute damals schon angefangen haben mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, ja, die Jünger Jesu haben das Grab irgendwie leer gemacht, die haben den Leib Christi irgendwie mitgehen lassen und versteckt und keine Ahnung. Ihr Lieben, kein Mensch und nicht erst recht nicht 12 sind dazu bereit, schrecklichste Tode zu erleben für eine Lüge. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber es gibt doch auch andere Religionen, die Lügen sind und so, wo die Leute für Lügen irgendwie sterben. Ihr Lieben, diese Menschen glauben aber, dass es die Wahrheit ist. Kein Mensch stirbt für eine Lüge, wo er weiß, dass es eine Lüge ist. Die 12, die sterben doch nicht für eine Verschwörung, wo sie wussten, ja, also Leute, spätestens, wenn es vor Gericht geht, wenn es ernst wird, dann denken die sich, ja, okay, Jungs, wir sind aufgeflogen, was soll's. Nein, ihr Lieben, alle sind dafür gestorben, weil alle wussten, Christus ist auferstanden, Christus ist in den Himmel aufgefahren und Christus wird wiederkommen. Halleluja, preist dem Herrn. Ihr Lieben, Christus, er ist auferstanden und das ist das Wunderschöne daran, er lebt. Und er ist doch gerade gestorben, damit wir Beziehung, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben könnten. Er ist doch gerade gestorben, um die Gemeinschaft mit ihm wiederherzustellen. Und wir haben keine Beziehung, wir haben keine Gemeinschaft mit einem toten Gott, nein, wir haben eine Gemeinschaft mit einem lebendigen Gott. Und in diesem Leben, lebendigen Gott finden wir das Leben selber. Und deshalb ist das Blut Jesu warm. Es ist lebendig. Das ist nicht nur einfach ein nettes Symbol oder sowas, sondern das ist der größte Ausdruck von Gemeinschaft, den wir mit Christus auf dieser Seite der Ewigkeit haben können. Es ist die Manifestation des Blutes Jesu, es ist die Manifestation seines Leibes und er lebt. Er lebt und deswegen finden wir darin auch wahres Leben, deshalb finden wir darin auch beständige Vergebung.